Lieber Herr, und wir bitten dich, dass das, was wir gerade so gesungen haben, wahrscheinlich meistens fröhlich, dass das auch so ist und dass wir das glauben. Sei du in unserer Mitte jetzt, wenn wir dein Wort auslegen und hören. Wir möchten dich um deinen Geist bitten und um so ein Übersetzungswunder heute Morgen, dass jeder von uns dein Wort so hört, wie er es braucht. Ob er sich im Strudel nach unten befindet oder im Aufwind oder wie auch immer. Danke, dass du dieses Wunder tun kannst. Wir vertrauen darauf. Amen. Ich habe uns so ein doppeltes Thema mitgebracht. Glauben sichtbar machen erreicht. Und die Checker unter euch sagen vielleicht jetzt, ja, das erreicht, das könnte man ja auch anders schreiben, groß geschrieben und in zwei Worten oder so. Also das Wortspiel ist natürlich ein bisschen beabsichtigt, was da tatsächlich drin steckt. Und es steckt auch eine Herausforderung drin. Glauben teilen, Glauben sichtbar machen, Freude teilen. Ja, weshalb eigentlich und wollen wir das eigentlich wirklich? Wollt ihr das eigentlich wirklich? Mein Lieblingssatz oder ein Zitat, was ich sehr oft gebrauche und versuche in jede Predigt einzubauen, das steht gar nicht in der Bibel, sondern das ist die Frage, wer etwas will, sucht Wege und wer etwas nicht will, findet Gründe. Zwei Schuhverkäufer werden in ein Drittland geschickt, Schuhe zu verkaufen und der erste schickt nach 3 Tagen ein E-Mail an seine Firma zurück und sagt, es ist alles sinnlos, schickt mir ein Rückflugticket, die Leute laufen alle barfuß rum. Der zweite schickt auch nach 3 Tagen ein E-Mail an seine Firma und sagt, wir werden hier über Jahre zu tun haben. Erstens, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich brauche mehr Schuhe, wir müssen richtig im Land etwas aufbauen, wir werden Niederlassungen gründen, wir werden über Jahre zu tun haben. Alleine komme ich überhaupt nicht zurecht, schickt mir das ganze Team, denn die Leute laufen alle barfuß rum. Habt ihr das? Welches E-Mail würden wir schicken? Welches E-Mail würdest du schicken, wenn wir das mal so auf unsere geistliche Situation in Deutschland beziehen und auf unser Verhalten als Christen, die wir Zeugen sein sollen? Alles so schwierig, es ist viel zu harter Boden, schick mir ein Rückflugticket. Oder gerade in heutiger Zeit eine Mega-Nachricht, eine Hoffnung, die wir dringend verbreiten müssen, alles dran setzen, dass Gott, dass Jesus Christus Stadtgespräch wird, Gespräch an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, an deiner Uni, wo auch immer. Welches E-Mail würden wir schicken? Eher das mit den Gründen, weshalb das alles nicht so geht. Das ist meistens so die Geheimmessage, die ich kriege, wenn ich mit Einsätzen unterwegs bin, egal ob Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder. Die Geheimbotschaft geht meistens so, das war jetzt hier nicht so mit dem Elmar in der Vorbereitung, aber oft, lieber Bruder, also wenn Sie zu uns kommen, müssen Sie wissen, bei uns ist ganz harter Boden. Und ich frage mich dann immer, was war das jetzt? War das die Ausladung? Also brauchst gar nicht kommen, hat alles gar keinen Sinn mehr oder so? Und da kann auch eine ganz sanfte Verführung dahinter stecken, wo ich gleich nochmal drauf kommen werde. Als Predigtext heute Morgen habe ich mitgebracht Jesaja 52, die Verse 7 bis 12 und ich lese uns das mal aus der Übersetzung Basisbibel. Das Besondere an der Basisbibel ist, dass die Sätze so kurz, so prägnant sind und dass es in einer Sprache ist, so wie wir im Alltag auch sprechen. Die Überschrift der Freudenbote kommt. Wie schön! Ausrufezeichen. Der Freudenbote kommt über die Berge gelaufen. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln alle vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Macht euch auf, zieht weg aus Babylon, rührt nichts Unreines an, zieht weg aus der Stadt und reinigt euch, wenn ihr die Tempelgeräte zurückbringt. Diesmal werdet ihr nicht in Eile wegziehen und euch nicht fluchtartig auf den Weg machen, denn der Herr zieht vor euch her. Der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Lass uns einfach mal so am Predigttext entlang gehen. Vers 7, wie schön, Ausrufezeichen, der Freudenbote kommt über die Berge gelaufen. Und ich frage mich, ja wirklich, wirklich schön? Rührt mich das an? Freue ich mich über den Freudenboten, auch wenn wir gerade Lobpreis haben? Und das ist ja in Gemeinschaft dann immer so einfach, was zu singen. Aber freuen wir uns über den Freudenboten im Alltag? Es gibt ja oft so die Kritik, vielleicht auch schon mal gehört, wenn man euch Christen das mit der Freude so ein bisschen abspüren würde. Ich habe euch ja verraten, wo ich gebürtig bin. Also im Sauerland freut man sich eher nach innen. Ich habe da also eine Entschuldigung. Bei euch ist es wahrscheinlich anders. Freudenbote, wenn man das Hebräisch mal nachschlägt, Freudenbote, gute Nachrichtenbringer. Gute Nachrichtenbringer, der kommt über die Berge gelaufen. Und so eine Frage ist, hat uns die gute Nachricht schon erreicht? Und ich gehe mal davon aus, hier heute Morgen in diesem versammelten Kreis gibt es keinen, so diese erste Gruppe, die man jetzt in so einer Bandbreite aufzählen könnte bei der Frage, hat uns die Nachricht schon erreicht? Gibt es wahrscheinlich keinen heute Morgen hier, der sagt, ich habe gar keine Ahnung, wovon er da gelesen hat und was der da redet und so. Das sind wahrscheinlich die nicht hier sind heute Morgen. Und dann gibt es aber vielleicht zur zweiten Gruppe manche, die sagen, ach, manchmal habe ich Zweifel, ob ich überhaupt Christ bin, ob ich das mit dieser Wiedergeburt überhaupt habe. Ich hatte das gerade mal kurz, mein CVM-Erlebnis erzählt. Manchmal habe ich da Zweifel, bin mir nicht so sicher. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagt, ich habe es erreicht, ich wurde erreicht. Jesus Christus hat mich erreicht und es reicht. Er reicht. Jesus Christus und ich. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Danke, Amen. Ihr Lieben, das ist tatsächlich eine Glaubenshaltung, die ich erlebe. Christen haben sich's gemütlich gemacht, der Herr Jesus und ich, Gott und ich, meine fromme Gemeinde und ich. Und es reicht. Und das ist ein Christsein, was nach außen hin gegenüber anderen oft auch als arrogant und lieblos rüberkommt. Wir haben's, ich bin errettet und du nicht. Und dann gibt's die vierte Gruppe und ich hoffe, da sind ganz viele. Die dritte, sind auch oft so diese Gründesucher. Ja, also das geht gerade nicht, dass wir hier evangelisieren in Günzburg oder über den Glauben großartig was machen, weil... Das geht nicht am Arbeitsplatz, was sollen denn meine Mitarbeiter denken und. Ich kann doch nicht meine Kunden und Lieferanten einladen, die du sonst für alles Mögliche einlädst, der Datenschutz und was weiß ich und so. Merkt er ein bisschen so die Fährte. Und dann gibt es die andere Gruppe, die Wegefinder, die sagen, die auch durch das Evangelium erreicht, von Jesus Christus erreicht, aber noch nicht am Ziel. Weil wir haben noch einen Auftrag. Ich bin durch Jesus Christus erreicht. Und das erfüllt mich und mein Leben so, dass ich das weitergeben möchte. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht nur, weil es einen biblischen Missionsbefehl, Missionsauftrag gibt, sondern weil ich so geliebt bin, wie ich das gerade gesungen habe. Und weil ich so viele aktuelle Erfahrungen mit der Bibel und Jesus Christus mache. Das ist so die vierte Gruppe, die ich so als Wegefinder bezeichnen möchte. Und oft, das gestehe ich euch, auch wenn man im hauptamtlichen Dienst ist, gehört man nicht automatisch in diese vierte Gruppe, sondern ich falle sehr oft zurück in diese dritte Gruppe. Es reicht. Ich habe keine Lust mehr auf Menschen. Ich habe keine Lust mehr auf Gespräche. Ich möchte auch mal meine Ruhe haben, Herr. Steht ihr? Und der Widersacher freut sich wahrscheinlich und sagt, ja, der Klitzke soll mal seine Ruhe haben. Mal gucken, wie wir den unschädlich machen können und so, dass er nicht weiter so viel Evangelistisches anzettelt und so. Versteht ihr, was geistlich im Hintergrund tobt und im Gange ist? Und wenn du sagst, ja, bei mir ist es auch so, dieses Schwanken von Gruppe 2, 3, 3, 4 und so, dann dürfen wir das auch neu erbitten. Herr, schenk mir so ein neues Brennen, schenk mir eine neue Sehnsucht, eine neue Freude. Und schenk mir vielleicht neu solche Damals-Erlebnisse. Was sind damals Erlebnisse? Auch das erlebe ich oft, wenn ich so unterwegs bin, dass mir Geschwister erzählen von damals. Im Roll Ranger sind, glaube ich, noch nicht so alt, aber von EC höre ich das immer. Damals im Jugendbund, vor 135 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin und so. Und ich denke, ja, und was ist mit heute? Was ist mit gestern? Was ist mit vorgestern? Ihr Lieben, wir können von diesen Damals-Geschichten nicht zehren. Und auch wenn wir von unseren Erfahrungen weitererzählen, eine Damals-Geschichte haut doch nicht vom Hocker, oder? Das ist so, als wenn irgendwer uns vom Krieg erzählt, aber was ist denn mit gestern und so? Also dieses Brennen und aktuelle Jesus-Erlebnisse, die wir weitersagen und die wir austauschen und mit denen wir ins Gespräch kommen, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn in Schule und so weiter. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Konkret geht es hier um Rettung des Volkes Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Damals für das Volk Israel eine Botschaft des Trostes, der Hoffnung in Krieg, Krankheit, Armut, Einsamkeit, Trauer, also alles, was wir uns nur vorstellen können. Das ist der Kontext. Aber das Wort Gottes, die Bibel, ist uns ja auch immer deshalb gegeben, dass wir es auf unsere heutigen Situationen anwenden. Und das hebräische Wort für Rettung beinhaltet den Namen Jeshua. Jeschua im Neuen Testament wiederum verwendet, um genau das zu beschreiben, nämlich Erlösung und Rettung, die durch Jesus Christus, unseren Erlöser, unseren Heiland, gebracht wird. Und das Spannende an diesem Text ist, dass die Bedeutung von Rettung schon ins Neue Testament rübergeht, also deutlich wird in der gesamten Bibel, im gesamten Wort Gottes von zentraler Bedeutung. Und oft frage ich mich, kann es sein, dass wir oder dass Menschen sich so wenig über diese Rettung freuen können, weil wir das Evangelium so niederschwellig gemacht haben, als Einzelne oder auch als christliche Gemeinden, dass wir uns so wenig trauen, dass es um Rettung geht oder Rettung vielleicht gar nicht so oft so viel in Anspruch nehmen, wie wir das Denken. Es ist ja ein sperriges Wort geworden, das gebe ich ja zu, ähnlich wie das Wort Mission oder Evangelisation und so, man muss das vielfach übersetzen. Und ich habe mal ein krasses Bild mitgebracht, ich glaube vor 3 Jahren ungefähr, dieses schreckliche Erdbeben in der Türkei. Und Retter wurden 72 Stunden nach dem Erdbeben, Retter, die im Einsatz waren, gefragt, was machen Sie denn hier? Von der Presse. Ja, dämliche Frage, oder? Die haben wahrscheinlich gesagt, also wir versuchen natürlich noch Lebende zu bergen und hier Menschen rauszuholen. Und was muss man tun, um hier Menschen rauszuholen? Schutt wegräumen, oder? Schutt wegräumen. Und ihr Lieben, so ist es heutzutage auch, wenn wir mit Menschen über das Evangelium über Jesus und Gott ins Gespräch kommen wollen. Da ist so viel Misstrauen, oft gegen Kirche, gar nicht gegen Jesus Christus selbst. Oft gegen Institutionen und Personen. Oft geht es darum, Schutt wegzuräumen. Versteht ihr? Und das haben wir oft nicht so im Blick, diese Situation. Oft gebrauchen wir so dieses Schmusebild des Leuchtturms und wir sind alles Leuchttürme und so. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein gutes Bild oder so. Aber vielfach geht es darum, erstmal etwas wegzuräumen und Vertrauen wieder herzustellen. Und Rettung, ihr Lieben, ist mehr als irgendwie eine Einigung auf ja mehr Mitmenschlichkeit oder Hauptsache anständig oder ein bisschen eine Schmerzbehandlung und es wird schon wieder. Rettung ist doch etwas ganz Elementares, oder? Und trotzdem tun wir, und eigentlich doch etwas Positives, oder? Und trotzdem tun wir uns so schwer und wird uns dieses Wort so sperrig. Ich denke an zwei Arztgespräche. Ein Patient, der eine tödliche Krankheit hat. Der eine Arzt sagt, ja, da ist nichts mehr zu machen, haben Sie Pech gehabt. Und der andere Arzt sagt, es sieht schwierig aus, eigentlich hoffnungslos. Aber wissen Sie was, ich kenne da einen Spezialisten, der kann helfen. Zu welchem Arzt würdest du gehen? Von welchem Arzt würdest du dich weiter beraten, behandeln lassen? Doch vom zweiten, der sagt, ich kenne da einen Spezialisten, der kann helfen, der kann retten. Ihr lieben, christliche Gemeinden und Christen sind die, die einen Spezialisten kennen, oder? Der retten kann, oder? Lass uns doch viel mutiger, viel fröhlicher davon erzählen. Und an diesem Beispiel merken wir doch, das ist doch kein sperriges Bild, das ist doch kein negatives Bild, das drückt doch Hoffnung aus, die wir weitergeben. Und wir sind mittendrin in den Elementarworten der Bibel. Wir Menschen sind Gott so wichtig, dass die Bibel sagt, es dürfen keine Kosten und Mühen gescheut werden, um Menschen zu retten. Die Mission von uns Christen ist, das Rettungsangebot von Jesus Christus zu verdeutlichen. Die bekannteste Legitimation, die können wir wahrscheinlich alle auswendig in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern das ewige Leben erhält. Oder 1. Timotheus 2, Vers 4, Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Wer oder was herrscht über mich wirklich? Wer oder was hat mich erreicht? Sind wir noch im Corona-Modus? Sind wir neu im Kriegsmodus? Sind wir im Modus der Unsicherheit? Ganz viele sind im Modus der Menschenfurcht und haben damit eine prima Begründung, etwas nicht zu tun. Wisst ihr, Menschenfurcht ist da. Ich glaube, Menschenfurcht geht nicht weg, solange wir nicht in der Ewigkeit sind. Menschenfurcht gehört zum Leben dazu, aber Menschenfurcht wird dann zum Problem, wenn sie größer ist als die Gottesfurcht. Und damit meine ich nicht irgendeine drohende Gottesfurcht, sondern die Liebe des Vaters, die wir gerade besungen haben, den Blick auf Gott, auf den Ewigen, auf den Heiland, auf den Retter, auf Jesus Christus. Und wenn mir dieser Blick größer und breiter und wichtiger ist, versteht ihr, dann ist die Menschenfurcht darin eingeschlossen. Und dann wird die Menschenfurcht, die glaube ich nicht ganz weggehen muss, aber zweitrangig. Und dann ist die Gottesfurcht größer. Und dann macht sich die Menschenfurcht nicht zum Problem, sondern die Gottesfurcht herrscht als König. Wir gehen weiter in Vers 8. Hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln alle vor Freude. ja, wie cool wäre das denn, Günzburg, die Menschen erkennen, da ist Jesus in dieser Kirche, in dieser Gemeinde drin. Menschen erkennen, da irgendwie sind das die Jesus-Leute. Wünscht ihr euch das, dass Jesus Christus in eure Gespräche, in eure Dialoge, in eure Stadt reinkommt, weil er allein der Retter macht den Unterschied? Ich gehöre zu einer Bewegung, Landeskirchliche Gemeinschaft, hatte ich gesagt, und das sind so zwei Säulen, Evangelisation, Mission und Gemeinschaft. Und es gibt immer wieder Gemeinschaften, wo das Gleichgewicht dann zugunsten der Gemeinschaft überfrachtet wird oder überbewertet wird. Und ich manchmal sage, ja, gute Gemeinschaft kannst du im Kanu-Club auch haben. Vielleicht oft sogar besser als in der christlichen Gemeinde. Weniger Streit und was auch immer. Und daran merken wir, das macht den Unterschied nicht wirklich aus, sondern der Retter, der Heiland, der Inhalt, dass Jesus Christus in die Gespräche wieder reinkommt. Vorletztes Jahr war ich auf einer Jahrestagung eines sehr frommen Werks, und der Leiter des Werks, der Präses des Werks, hat seinen frommen Pastoren und seinen frommen Mitarbeitern, alles wiedergeborene Christen, habt ihr das? Also hauptamtliche wiedergeborene Christen, hat denen gesagt, lieben Pastoren, ihr lieben Hauptamtlichen, ihr lieben Gemeindeleiter, lasst uns gucken, dass das mit Jesus bei uns wieder anfängt. Weil das macht den Unterschied. Der Retter macht den Unterschied. Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln alle vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Vers 9, brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Ja, Gott kommt in die Zerbrochenheit, ins Chaos, in die Trümmer, er befreit. Er rettet. Damals und heute, und wir spüren nahezu, wie nötig, wie notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, wie notwendig diese Nachricht ist. Der Herr, Vers 10, zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker, sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Ja, ich gehöre auch mit zu denen, die bedauern, dass in Deutschland und in Europa so wenig Aufbruch momentan da ist. Aber wenn wir in muslimische, in arabische Länder gucken, merken wir, hören wir von ganz vielen Aufbrüchen. Muslime, die durch Träume zum Glauben kommen. Ein Freund von mir, Yassir Erik, der dieses Buch geschrieben hat, Hass gelernt, Liebe erfahren, betreut sogenannte MBBs in den arabischen Ländern, MBBs, Muslim Background Believers. Also Menschen mit muslimischem Hintergrund, die zum christlichen Glauben finden und jetzt eine Gemeinde brauchen, getauft werden und denen Möglichkeit geboten wird, ihren Glauben im Land zu leben, die alles auf eine Karte setzen, von ihrer Familie verstoßen werden, teilweise beerdigt werden, um deutlich zu machen, der gehört nicht mehr zu unserer Familie, nicht mehr zum Clan. Und auf der anderen Seite, ganze Clans bekehren sich, weil diese MBBs sofort wissen, ja, diese Rettung, das, was ich erfahren habe, das wünsche ich meinen anderen Mitmenschen im Clan auch. Vers 11, macht euch auf, macht euch auf. Ich bin immer mal wieder geneigt, je nach Predigtthema, mal so ein Plakat an so eine Kirchentür, bei euch wäre das schwierig hier mit der Glastür, obwohl das wäre auch cool. Stellt euch mal so ein Banner vor der Glastür, vor der Schiebetür vor. Gottesdienst fällt heute aus. Ihr habt alles gehört, tut es. Gruß Jesus Christus. Habe ich mich bisher noch nicht getraut, aber es wäre eine biblische Botschaft, die Timotheus-Stelle, die ich euch gerade gesagt habe. Und macht euch auf, ihr habt alles gehört, tut es, Outreach-Aktion. Schließ dich doch an. Jesus Christus sagt, ich bin unterwegs, Menschen zu retten und selig zu machen. Schließ dich doch an, ich gebe dir Würde und Berufung, du darfst dabei sein. Denn, Vers 12, denn der Herr zieht vor euch her, der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Habt ihr das? Denn der Herr zieht vor euch her, genau, die Handbewegung, die du machst, zieht vor euch her und geht als Letzter in eurem Zug. Also wie denn jetzt? Entweder oder? Nein, beides, oder? Steht hier. Also letztens war unser Enkel zu Besuch. Ich habe ihn geschickt, irgendwas in den Keller zu holen. Und er sagte, Opa, geh du voran. Das habe ich geschafft, war auch so ein Slogan damals im CVM mit Jesus Christus mutig voran, Jungscherspruch. Also das habe ich gemacht, habe ich geschafft. Aber gleichzeitig hinten, das ging nicht. Aber habt ihr das umgeben von Gott? Vorn und hinten zugleich. Er geht voran und ist Rückhalt zugleich. Und beziehen wir das mal auf den Auftrag, den wir haben. Wie entlastend ist das denn? Ich darf wissen, Jesus Christus, mit Jesus Christus mutig voran. Ich bin gar nicht in eigenem Namen unterwegs. Ich bin in seinem Namen unterwegs, Botschafter an Christi Stadt. Ich muss auch sein Wort, sein Evangelium nicht verteidigen, weil das Wort wird sich selber verteidigen. Und Jesus Christus und der Heilige Geist gehen voran. Und selbst wenn ich es vermassle, geht er hinterher und räumt auf. Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich es vermassle. Also das ist tatsächlich oft ein ernsthaftes Gebet nach Einsätzen, nach Gesprächen, nach irgendwas von mir, wo ich sage, Herr, zieh das jetzt wieder glatt. Wo ich zu wenig geredet habe, wo ich zu viel geredet habe, wo ich Kauderwelsch geredet habe, wo mir nicht einfiel, was ich sagen konnte, wo ich falsch reagiert habe und. Herr, zieh du das wieder glatt und räum wieder hinter mir auf. Und das tut er, das kann er. Darauf dürfen wir vertrauen. Ihr Lieben, das ist es, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Umgeben von Gott, vorne und hinten zugleich. Und es ist ja wirklich so, wie hier im Text, viele Menschen auch in diesen Tagen haben richtig Angst, jegliche Hoffnung verloren. Lass sie uns doch in Verbindung bringen mit dem guten Nachrichtenbringer. Nur er, nicht wir. Und nicht unsere Kirche oder nicht unsere Rechtgläubigkeit kann dafür sorgen, dass niemand verloren geht, sondern nur er, der Heiland, der Retter, der Freudenbote. Und dann können wir wirklich so schließen, wie wir angefangen haben und sagen, ja, er reicht, weil er rettet. Amen, oder? Amen. Lieber Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, was das jetzt ganz praktisch heißt. Dass wir zu Wegefindern werden und nicht Gründesucher sind. Und morgen schon die Ausreden haben, weshalb das für Sonntag eine gute Predigt war, aber irgendwie nicht weitergeht. Danke, Herr, dass es stimmt, was wir vielleicht manchmal fromm so sagen, dass noch Gnadenzeit ist. Und danke, dass wir das in Anspruch genommen haben und in Anspruch nehmen dürfen, wenn noch nicht. Aber wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns Liebe zu den Menschen schenkst. In unserer Stadt, in unserem Arbeitsplatz, unsere Kunden, unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter, unsere Mitschüler, wo auch immer. Dass du uns Liebe schenkst zu den Komischen, die wir bislang vielleicht noch nie angesprochen haben, die du aber auch liebst und vielleicht noch mehr liebst, weil sie am Rande sind. Wir bitten dich, dass du uns nachgehst und danken für deine Treue und dass das wirklich so ist, dass noch Gnadenzeit ist. Ich lasse einen Moment der Stille oder auch des freien Gebets, wie ihr möchtet. Amen.